Ja, seid ganz herzlich willkommen zum Live-Chat bei JetzTV und auf allen anderen Bühnen im Universum auch. Ja, danke Christian für das Feedback, dass es bei dir geht. Ich sehe dich ja auch, du kannst da dich eintragen. Ja, okay, warten wir noch einen kleinen Moment, bis noch ein paar mehr anwesend sind. Die ja hoffentlich die Liebe zur Wahrheit treibt. Wenn das treibende Element ist, bist du ja sowieso gesegnet. Eigentlich kann dir dann nichts mehr passieren. Grundsätzlich, zumindest in deiner Öffnung bezüglich der Wahrheit oder deiner wahren Natur. Denn darum geht's ja hier. Was ist wahr und was ist nicht wahr? Oder was hält man für wahr und was ist tatsächlich wahr? Was ist das, was du bist? Was ist das, was du nicht bist? Was ist die Welt? Was ist sie nicht? All das ist ja hier Thema. Was ist, was Leben lebenswert macht und was nicht. Also wir sehen schon, aufgrund dessen, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, gibt es eigentlich alles, was es gibt als Polarität, außer dem, was wir sind. Das ist keine Polarität, aber die ganzen anderen Begriffe von hoch und tief und angenehm, unangenehm, Welt oder Realität, beziehungsweise Täuschung oder Realität als Kontrast, in dem Kontrastprogramm leben wir in einer polaren Welt. Aber die Welt ist nur polar, es ist nicht alles polar. Das, was du selber bist, ist nicht polar. Das heißt, erkennst du dich als das, bist du nicht mehr hin und her geworfen zwischen den verschiedenen Polaritäten. Das heißt, bist du nicht mehr hin und her geworfen, du kannst bei dir bleiben. Bei dir bleiben ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Auch wenn das so banal klingt, so einfach. Was soll schon da dran sein, wenn ich bei mir bleibe? Ja, dann merke ich doch, das ist langweilig, da passiert nichts. Ich fühle mich vielleicht sogar unwohl und nichts wie los in die Action. Aber das ist nur dann der Fall, wenn du noch in dir zu viel Action hast, beziehungsweise sich in dir Ausdrucksformen von dir selbst in dir angesammelt haben, die dich mit dir alleine nicht mehr zufrieden sein lassen. Das heißt, wann immer du bei dir bleibst, fühlst du dich dann nicht stimmig, unangenehm, verloren vielleicht, vielleicht sogar bedroht, vielleicht alleine gelassen und so weiter. Und dann kommen alle deine Verletzungen hoch, was gut ist, denn das begrüßen wir, dass sie auftauchen. Denn wenn sie nicht auftauchen, wie sollen sie dann bewusst werden? Und wie sollen sie dein System verlassen? Also das ist das Gute daran, bei dir sein zu bleiben, bei dir zu bleiben, bei dir sein zu können und auch nicht zu können, zu sehen, aha, da hänge ich irgendwo, sich das dann anzuschauen, das nutzen zu können und immer mehr das aufzulösen, was dich dazu animiert, mit deiner Aufmerksamkeit irgendwo hinzuwandern, wo es dir tatsächlich nicht gut geht, denn würde es dir damit gut gehen, würdest du damit zur Ruhe kommen. Also es würde dir dienen, nicht bei dir zu sein. Aber das ist nicht meine Erfahrung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Okay. Und natürlich sind wir deswegen auch hier, weil jeder Mensch aus Fragen besteht, bis sie sich durch die Verwirklichung beantwortet haben. Bis dahin hast du jede Menge Fragen, auch wenn du dir dessen vielleicht nicht bewusst bist. Und dafür sind wir hier, dass Fragen sind, weil es ist keine Alleinunterhaltungssendung, sondern ein Interagieren mit Menschen, die da sind, die Fragen stellen und den Versuch, sie zu beantworten. Je mehr du fragst, desto mehr Antworten bekommst du. Und dann freue ich mich jetzt auch über die Lila. Die Lila, du hast ja gesagt, du bist nicht reingekommen. Keine Ahnung, wie es jetzt funktioniert hat. Vielleicht kannst du uns einen Hinweis geben, wie es jetzt im Vergleich zum letzten Mal, wo du nichts schreiben konntest, geklappt hat. Okay. Ja, dann starte ich mal mit Ramona. Lieber Muni, wie gelingt es, bei mir zu bleiben, wenn ich mit anderen bin? Ja, das ist natürlich gleich die höchste Herausforderung, die du dich gegenüber siehst, wenn du versuchst, bei dir zu bleiben, während du mit anderen bist. Zumindest solange die anderen dir spiegeln, dass du mit dir irgendwo noch in Schwierigkeiten bist. Das heißt also, Resonanzen hast zu Menschen, die dich nicht bei dir sein lassen können. Das heißt, es wäre wichtig, außerhalb dieser Herausforderung im Beisein mit anderen zu schauen, dass du lernst, bei dir zu sein. Und das wäre zum Beispiel Meditation. Meditation ist das totale bei dir sein. Zumindest, wenn du nicht auch da flüchtest. So, das heißt, du müsstest, wenn du nicht mit anderen bist, üben, bei dir zu sein, ob du jetzt meditierst oder nicht. Wenn du nicht meditierst, dann was du tust, bewusst zu machen, sodass du präsent bist und dann auch bei dir bist. Wenn du wirklich etwas wirklich bewusst tust und total tust, dann ist das so, dass du auch automatisch bei dir bist. Je mehr du das tust, desto mehr gelingt es dir auch in anderen Situationen im Zusammensein mit anderen Menschen. So, hallo Frosin. Du fragst, ist das wahre Sein völlig losgelöst von allen Aspekten der aufsteigenden inneren Objekten und erkennt sich als das absolute Nichts, das sich unbewusst identifiziert hat? Danke. Das sogenannte wahre Sein, was ich als unsere Natur bezeichne oder unsere wahre Identität, ist losgelöst von allem. Aber nicht in dem Sinne, dass es komplett getrennt wäre und nicht da, wo diese Täuschung ist oder diese Welt ist, sondern das, was du das Sein nennst, durchdringt alles. Und das sagt eigentlich schon alles. Es gibt eigentlich auch keinen Ort, an dem es nicht ist. Aber es ist nicht ein Objekt, das in einem Defizit ist, das es sich scheinbar nicht ausdrückt und sich dann mit Objekten identifiziert. Diese Qualität identifiziert sich nie mit irgendetwas. Und das ist unser Segen, denn wenn wir uns auf sie besinnen oder uns ihr öffnen, dann sind wir frei von der Identifikation mit anderen Aspekten, die uns ansonsten dazu drängen, uns damit zu identifizieren und damit auch uns leiden lassen. Das heißt, öffnest du dich in das, was du bist, in deiner wahre Natur, deine wahre Identität, dann beginnst du dich damit zu identifizieren. Und das ist auch entscheidend, weil du dann, während du das tust, dich nicht mit den anderen Aspekten von dir identifizieren kannst. So, und daher bietet uns das, was wir sind, die Möglichkeit, frei zu sein von der persönlichen Identifikation. So, und unsere wahre Identität ist nichts, was unbewusst ist, sie ist aber auch nicht bewusst. Sie ist sich seiner selbst nicht bewusst, aber wir als Mensch in dieser Illusion, wir können uns dessen bewusst sein, dass wir tatsächlich diese wahre Qualität unserer Identität sind. Also es gibt in der Qualität nichts Unbewusstes. Im Gegenteil, je mehr du dich dem öffnest, umso mehr siehst du dann, wie mehr bewusst du bist. Das heißt, diese Qualität deiner wahren Identität löst dich von den falschen Identifikationen und hilft dir dabei, deine Schwingung so weit zu erhöhen, dass du eine andere Perspektive einnehmen kannst in Bezug zu dem, womit du noch identifiziert bist. So, dann hast du außerdem gesagt, das absolute Nichts wäre das wahre Sein. Ein absolutes Nichts wäre nichts, was man benennen, sehen, nutzen oder dem man entkommen könnte. Es gibt kein absolutes Nichts, es gibt überhaupt kein Nichts. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt kein Nichts, es existiert nicht. In einem Nichts würde alles verschwinden, sodass das, was dann im Nichts wäre, nicht mehr wäre. Und dann gäbe es uns nicht, es gäbe keine Existenz, nichts davon. Also das haben wir nicht. Ob glücklicherweise nicht oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Okay, dann ist das, glaube ich, Lakshmi. Die Frage, drücken die Begriffe Bewusstsein und Illusion dasselbe aus? Ja, das ist Lakshmi, habe ich jetzt gerade erst im Nachhinein gelesen. Diese Illusion dieser Existenz oder dieser Welt. Nenne ich Bewusstsein. Aber Bewusstsein ist eine Qualität, die verschiedenste Funktionen hat, nämlich sich dessen bewusst zu sein. Zum Beispiel in dir, dass scheinbar du existierst. Oder wie es dir gerade geht. All das. Bewusstsein ist ein Beziehungsinstrument. Und ist das, was sich ausdrückt als diese Welt, als diese Materie. Und die Illusion ist die gesamte Erscheinung. Und während das Bewusstsein eine Funktion davon ist. Aber insgesamt nenne ich auch diese Täuschung einer realen Welt Bewusstsein. Ich unterscheide zwischen dem Bewusstsein, was sich auf diese Erscheinung bezieht, und dem reinen Bewusstsein, beziehungsweise versuche es nicht zu nennen, als Gegenstück dazu, was mit der Welt hier in dem Sinne, mit der Materie nichts zu tun hat, mit der Erscheinung nichts zu tun hat, sie aber durchdringt. So, und von daher unterscheide ich zwischen Bewusstsein und reinem Bewusstsein. Reines Bewusstsein ist kein Beziehungsinstrument, so wie es das Bewusstsein ist auf der Ebene von unserer Illusion hier oder Welt hier. So, die Lila, ich war auf deiner Webseite, schreibst du, und sagst, anstatt auf YouTube, früher war da ein Chatfenster, was beim letzten Mal nicht mehr da war. Das heißt, ich habe das mit YouTube erst später realisiert. Okay, dankeschön, das ist der Hinweis darauf, was der Grund war, dass du letztes Mal nicht schreiben konntest. Gut, Ramona, es geht um das Thema des Bei-sich-Bleibens. Okay, also erstmal üben, bei mir zu bleiben, sagst du, wenn ich alleine bin. Zum Beispiel Meditation. Wenn ich mit anderen bin, genau hinsehen. Wenn mich was triggert, dieses dann transzendieren. Ja, leicht gesagt, das Transzendieren, aber indem du schaust, wissen willst, was läuft, wenn du mit anderen bist, weshalb du nicht bei dir sein kannst. Bist du schon bewusst, bist klar und bist in der Position des Beobachtens. Und damit transzendierst du es schon. Und ja, ansonsten, wenn du dann siehst, was deine Tendenzen sind, die dir vorher nicht bekannt waren, dann beobachte sie in dir. Du musst dich damit nicht auseinandersetzen und ständig versuchen, damit etwas zu tun oder das zu reflektieren, sondern das Sehen ist das Entscheidende. Das bewusste Sehen ist das Maximum deiner Anwesenheit. Das Maximum deines Ausdrucks, deiner Ausdrucksmöglichkeiten hier in dieser Dimension von Welt. Also das würde ich nicht unterschätzen. Das heißt, es braucht dann keine Action, sondern lediglich da sein und sehen, was läuft. Das enthüllt dir dann alles. Hallo Patrick. Lieber Moni, Raphael schreibt, dass er eine Meditation frühestens ab ca. 40 Minuten als tief ansieht. Wodurch zeichnet sich eine tiefe Wer bin ich zum Beispiel Meditation aus? Ja, die totale Tiefe einer Wer bin ich Meditation bzw. Orientierung hin zu dem, was man ist und dem dann darin verweilen, die tiefste Form davon ist, sich dir deiner selbst als Ich nicht mehr bewusst zu sein und dir deines Körpers nicht mehr bewusst zu sein. Dass da lediglich Präsenz ist, die sich letzten Endes nichts bewusst ist. Das wäre die tiefe Form. Und ja, ob man so nach 40 Minuten gehen kann, ist eine andere Frage oder andere Sache. Aber es ist wahr, es braucht nur deine Anwesenheit des Daseins. Und ohne dass irgendwas von deiner Seite aus getan werden muss oder versucht oder unterlassen werden muss. Wenn du dich also komplett raushältst, dann ist das das, was man anfangen kann, Meditation zu nennen. Und die wirkt aus dir heraus und präsentiert dir dann mit der Zeit das tiefe Abgesenkte als Qualität der Erholung von dir selbst. So, Delila, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Ich habe es mir auch notiert, habe es hier, zum Thema Not und Liebe. Was genau Liebe ist und warum das System das mit Aufmerksamkeit verwechselt und warum das System glaubt, dass die Aufmerksamkeit Liebe ist. Okay, fangen wir mal an mit der Liebe. Also Liebe ist nicht das, was die meisten Menschen glauben, was sie ist. Eigentlich müsste man zu Liebe es sagen, weil sie ist ja weder ein Sie noch ein Er noch ein Etwas. Also Liebe ist kein Etwas. Liebe ist eine ungetrennte Qualität, in sich vollständig. Es ist die Ununterschiedenheit auf der Ebene von der Gleichheit und deiner wahren Identität mit der scheinbaren Gleichheit von anderen. Es gibt ja da keine Unterschiede, es gibt nur eine Qualität. So, das ist, was Liebe ist und was in dir auch Gefühle von Zuneigung beispielsweise auslösen kann. Aber nicht muss. So. Für gewöhnlich glaubt man, dass Liebe ein Bezug ist. Das ist ja eben schon erwähnt worden, die Ununterschiedenheit, die Ungetrenntheit macht es unmöglich, dass da eine Beziehung stattfinden kann. Das heißt, Liebe ist etwas, was nichts mit irgendjemand anderem außer dir zu tun hat. Liebe ist etwas, was du in dir empfindest. Und zwar nicht unbedingt als eine Empfindung, sondern das Wesentliche darin ist die Ununterschiedenheit von dir zu sogenannten anderen im Außen. So, da gibt es dann kein Ziehen, kein Versuch, die oder den anderen irgendwo hin zu pushen, damit er oder sie dir das liefert, was du meinst, was du jetzt brauchst. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Also Liebe ist ein Ereignis in dir und wenn du in Liebe bist und davon berührt bist, dann wirst du sehen, dass die Schranken zwischen dir und anderen aufgehoben sind oder aufgehoben werden in dieser Qualität. Und das ist eine Öffnung in Schönheit pur. Das, wovon die meisten sprechen und was eher mit Not zu tun hat, das nenne ich Zuneigung. Zuneigung, weil dieser Begriff auch sofort ausdrückt, da geschieht eine Neigung von, hier sagen wir mal, zu. Irgendwohin. Das heißt, es geschieht eine Orientierung. Ein Bezug wird hergestellt. Und in dem Moment, wo ein Bezug hergestellt wird, bist du in Not. Und möglicherweise die oder der andere auch. So, und die Menschen, die glauben, dass sie jemanden lieben, die empfinden dem gegenüber Zuneigung. Das heißt, Damit ist meist verbunden, ich will etwas von dir und wenn du meiner Vorstellung von dem, was ich von dir will, entsprichst, dann empfinde ich ein angenehmes Gefühl dir gegenüber. Und dann nennen wir das mal Liebe oder man nennt das meistens Liebe. Ist es aber nicht. Es ist ein Deal, es ist ein Geschäft, hart ausgedrückt. Aber je deutlicher wir etwas ausdrücken, umso klarer kann man sich dann positionieren, um für sich selber zu sehen, was da läuft. So, also, wenn du dich auf jemanden beziehst und das Liebe nennst, bist du eigentlich in Not. Es entsteht ja auch, und das war ja auch einer deiner Punkte, die du mir geschrieben hast, dass man Aufmerksamkeit mit Liebe verwechselt. Wenn man in seiner Kindheit erfährt, dass man keine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist man in dem Defizit, dass man dann anschließend versucht, mit allen möglichen Mitteln, und da gibt es ganz viele, diese Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Wenn du sie nicht von deinen Eltern bekommst, was sehr selten der Fall ist, aber auch passieren kann, dann versuchst du sie bei anderen zu bekommen. Und diese Versuche, die bei anderen zu bekommen, sehen dann so aus, dass du dich da verbiegst oder versuchst, andere zu verbiegen oder andere dazu zu animieren, indem du dich aufbläst als ein jemand, der toll ist oder der ständig krank ist und ständig Schwierigkeiten hat oder der in Angst ist und oder so tut, als wäre ein Überflieger mutig, nichts würde ihn tangieren und so weiter. Das sind alles eigentlich Notzustände und sind immer der Versuch, damit die Aufmerksamkeit von jemand anderem zu erreichen. Später glaubt man dann, dass das Liebe ist. Und deswegen sind die meisten Beziehungen eigentlich auch nicht brauchbar, weil sie immer auf dieser ungelösten Szenerie basieren, dass man in Not ist und jemand anderen dafür nutzen will, um seine Not zu lindern. So, und damit ist es eine Katastrophe. Es hat also mit wirklicher, wahrer Liebe nichts zu tun. Denn in der wahren Liebe lässt man den sogenannten anderen so sein, wie er ist, und bleibt auch so, wie man ist. Man bleibt sich treu, ist authentisch und schätzt die Authentizität von anderen und respektiert sie auch, was nur dann geschehen kann, wenn du dich als jemanden siehst, der ununterschieden das ist, was der andere ist. Und damit sind wir bei dem Begriff von Liebe in der Praxis. So, ich glaube, damit ist alles beantwortet, was du gefragt hast. Und wenn das noch nicht klar ist, dann frage bitte weiter. Hallo Nagis, du fragst, woran liegt es, dass einige spirituelle Lehrer einen ansprechen und anderen kann man nicht lange zuhören, obwohl sie alle von der wahren Natur sprechen? Ja, wie alles, was uns anspricht oder nicht, hat das mit der Resonanz zu tun, die in dir ist. Wenn du zu Menschen eine stimmige Resonanz hast, die dich jetzt unterstützt in dem Zuhören von der Lehre, dann wirst du sehen, dass du dabei bleibst. Und wenn du diese Resonanz hast, dann nicht. Aber was bedeutet das mit der Resonanz? Das bedeutet eigentlich, dass dir niemand was erzählen kann. Also auch kein spiritueller Lehrer. Das heißt, was du dann hörst, wenn du etwas hörst, was dich fasziniert, ist deine eigene Wahrheit, ist dein eigener Zugang zur Wahrheit. Das ist nichts, was von außen kommt. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich dir irgendwas unterjubeln kann oder dir die Wahrheit verkaufen kann, wenn sie dir nicht entspricht. Also das heißt, du bist immer da, egal in welchem Bezug, wo dir das, was dir dann begegnet oder was dann passiert, entspricht. Und das hat alles mit dir zu tun, kommt alles aus dir heraus. Niemand anderes kann das zwingen, dass das passiert. Okay, hallo gute Rune. Das ist auch ein witziger Ausdruck. Ist es vorstellbar, dass ich mit bestimmten Charaktereigenschaften bereits auf die Welt kam? es ist nicht nur vorstellbar, sondern es entspricht auch meiner Erfahrung. Genau das ist so. Daher auch der Hinweis jetzt gerade eben zu Nages. Das, was in uns ist, drückt sich durch uns und in uns aus. Und keine Erziehung kann da etwas dran ändern. Die Erziehung, die wir dann erfahren, die entspricht dann dem, wie wir sind. Und wir übernehmen aus der Erziehung nur das, was uns sowieso entspricht. So, und aufgrund dieser und vieler anderer Beobachtungen ist dann für mich eindeutig, dass wir nicht als ein leeres Blatt Papier in dieser Welt auftauchen, sondern schon die Aspekte, die sich später durch uns ausdrücken, in uns tragen. Und das Leben ist dann eine Enthüllung von eben dem, was schon da ist in uns. Von außen kommt so gut wie nichts. Und jetzt sagst du nochmal zur Ergänzung zu deiner Frage oder besser gesagt mit einer bestimmten Geisteshaltung. Die entwickelt sich dann aufgrund dessen, was du dann erlebst. Und du erlebst diverse Dinge oder machst diverse Erfahrungen aufgrund deiner entsprechenden Charaktereigenschaften. Daraus entsteht dann dein Verhalten oder deine Tendenzen, die man im Sanskrit als Vasanas bezeichnet. Das sind die Tendenzen, wie man sich ausdrückt, aufgrund der Prägungen, so nenne ich die Charaktereigenschaften, die von Anfang an vorgegeben sind. So, Pastor Bonus. Wie kann ich meine Antriebslosigkeit und Depression überwinden, heilen, umwandeln in Leichtigkeit, Kraft und Freude? Danke, Bea. Ja, hallo Bea, das hört sich nicht gut an. Depression ist eine äußerst unangenehme Sache, weil man da ja keine Antriebsqualität hat und aber für die Überwindung der Depression ein Antrieb notwendig ist. Wir könnten aber auch sagen, wenn wir das meditativ betrachten, dass da ja der Versuch, einen Antrieb zu haben, meist scheitert, du das Gegenteil tun könntest. Du könntest einfach jegliche Aktivität aufgeben, also nicht jetzt die ganze Zeit und dich hinsetzen und sterben, sondern lass die Idee davon, du solltest nicht depressiv sein, sterben, indem du einfach dich zur Meditation hinsetzt und wartest und wartest und wartest und nichts tust und nichts willst. In der Meditation haben wir Zugang zu der Energie des gesamten Universums oder der gesamten Existenz und jenseits davon auch noch. Das heißt also, bist du total bei dir, bist du einfach nur da, wirst du dann auch, was deine Stimmung angeht, mit der Zeit in einer anderen Qualität landen. Also das, wenn nicht Aktivität geht, dann eben das. Ansonsten kostet es nicht viel Kraft, dich immer wieder zu fragen, wer bin ich? Wer bin ich, wenn du sonst keine Kraft hast und es dir schlecht geht? Und wenn dir das noch zu viel ist, dann sag immer nur ich oder halte deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit da. Aber mach dir auch mit all dem keinen Stress, denn was nicht geht, geht nicht. Und wenn Nummer 2 und 3, also wer bin ich und beim Ich zu bleiben, nicht funktioniert, dann nutze die Meditation des einfachen Daseins. Ja, gerne, Patrick. Delila, die Fragen zu Liebe und Not und Aufmerksamkeit. Danke, ja, ist alles beantwortet. Kannst du vielleicht noch auf den Rest meiner E-Mail eingehen? Ich kann leider den Text nicht zur Gänze kopieren, da es hier scheinbar nur eine begrenzte Textanzahl gibt. Das ist wahr, du müsstest das dann in kleine Häppchen aufteilen. Also ich habe deinen Text hier. Ich habe bei mir beobachtet, sagst du, nachdem du das mit der Liebe gefragt hast, dass mein System es angestrebt hat, voll zu versagen. Unbewusst andere höher stelle, damit jemand für mich da ist. So, damit hast du ja schon ausgedrückt, dass wenn man in Not ist, keine Aufmerksamkeit bekommen hat, das muss ja dein Thema sein, sonst hättest du es nicht so beschrieben, dass man dann alle Mittel nutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die kann auch dann darin liegen, wie vorhin schon erwähnt, dass man sich selber total runtermacht und sorgt dafür, dass man in Not ist. Und bis hin zu Krankheit, bis hin zum Tod, sich so runtermacht, dass dann andere dazu animiert werden, sich dir zu widmen, also dir Aufmerksamkeit zu schenken. Also so stark ist diese Not. Und diese Not teilt sich ja auch der Spiritualität mit. In der Not ist man ja auch immer noch, wenn man an Autoritäten glaubt, die spirituell sind und man selber nicht. Also wenn es einen sogenannten Gott gibt und man selber dann arm dran ist, weil man nie so sein kann wie ein Gott. So, also der Versuch ist immer dann der, die Aufmerksamkeit anderer zu bekommen. Und das ist der Deal, von dem ich vorhin auch sprach, in der Definition von Zuneigung und Nichtliebe, dass man etwas von den anderen will und man versucht sie durch sein Verhalten dazu zu zwingen, dass sie dir das liefern. So, und dann sagst du jetzt, und gleichzeitig denkt es noch irgendwie verantwortlich für andere zu sein. Da vermischt sich dann das Schuldthema. Ja, das ist natürlich ein Aspekt, der dann die andere Seite ausgedrückt hat von Minderwert, nämlich so zu tun, als wärst du als Kind, beziehungsweise dir anzumaßen, das ist eine arrogante Haltung. Das weiß man aber zu der Zeit nicht und von daher nimm es nicht persönlich, dass man als Kleinkind verantwortlich ist für andere, also für seine Eltern. So beginnt man. Und das, da weiß ich immer, wenn jemand dieses Thema hat, dass es damit zusammenhängt, dass die Eltern vollkommen untauglich waren. Da haben sie auf der einen Seite, auf der anderen Seite voll tauglich, weil sie dir genau das liefern, was deine Verletzungen sind, mit denen du hier aufgetaucht bist und dies zu transzendieren gilt, was leider nicht jeder schafft. So, aber deine Eltern an sich untauglich sind, einem Kind einen gewissen Halt zu geben oder Geborgenheit zu geben, für es da zu sein und so weiter, sodass es nicht so wie du in das Defizit kommt, dass es sein ganzes Leben lang versucht, irgendwie da dran zu kommen, dass jemand dir Aufmerksamkeit gibt. Das heißt, du bist in Not und du bist auch in der Arroganz, dass du glaubst, du könntest für deine Eltern etwas managen oder für andere etwas managen, was sie nicht hinbekommen. Bist du auch jemand, der damit versucht, dann etwas zu managen, um damit auch Aufmerksamkeit zu bekommen? Das heißt, du bist dann auf der guten Seite, auf der Habenseite. Ich bin super, ich bin toll. Was die Erwachsenen da so machen, die haben überhaupt keinen Durchblick. Aber ich als Kleinkind, ich bin voll gut drauf und krieg das hin. Ja, es ist nicht, eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist schon trotzdem auch lustig. Auf einer Seite, wenn man einen Abstand dazu hat. So, und dann sagst du, zu der Thematik taucht bei mir auch der Schmerz auf, dass ich als Kind versucht habe, mich durch meinen Vater zu ergänzen, sodass es zu Grenzüberschreitungen bis hin zu sexuellem Missbrauch gekommen ist. Naja, du hast nicht versucht, dich zu ergänzen. Das ist natürlich aus der Sicht der Erwachsenen, die du jetzt bist, stimmig. Aber du hast versucht, deiner Not zu entkommen und in irgendeiner Form deinen Vater zu erreichen, der für dich ein Stolperstein ist, weil du in deiner Beziehung zu Männern immer Männer hast, bis jetzt zumindest, ganz sicher, ohne dass ich sie kennen muss, zu denen du nicht wirklich einen Kontakt aufbauen kannst. Also wo es für dich sehr schwierig ist, an sie ranzukommen. Und das heißt, du wirst immer in der Verzweiflung sein, ihnen gegenüber. Wie kriege ich es hin, dass ich dessen Aufmerksamkeit bekomme? Und ja, dann zählen die entsprechenden Mechanismen, indem man eben dann versagt oder falsch ist, Fehler macht, krank ist oder den anderen provoziert und oder sich über ihn stellt und so weiter. So, und es ist natürlich schlimm, dass es dann auch zum sexuellen Missbrauch gekommen ist, weil da wirkt natürlich das Schuldthema, also das Ohnmachtsthema, weil du glaubst, dass da es dazu gekommen ist und auch eine Resonanz natürlich zum Vater ist und man sich zu ihm hingezogen fühlt, weil ja das Defizit da ist, dass man an ihn nicht drankommt, dass man dann glaubt, dass man ihn so erreicht. Und das ist natürlich fatal, eine fatale Verletzung, vor allem, weil du glaubst, dass du jetzt auch dafür noch die Schuld hast. Glücklicherweise weißt du ja auch durch unseren Kontakt, aber du weißt schon, dass man eigentlich nicht wirklich schuld ist an dem, was sich durch einen selbst ausdrückt. Denn dafür müsste man eine Ich-Identität sein, die es nicht hinbekommen hat, schuldfrei zu sein oder alles richtig zu machen, sodass keine Schuld besteht, weil man etwas falsch gemacht hat. Da das nicht existiert, gibt es so etwas wie Schuld nicht. Trotzdem hilft das nichts, weil wir das in einer Zeit für uns so spüren, während wir noch nicht bewusst sind, noch nicht denken können. So, und dann muss man sich erst mühsam da herantasten. Du hast dich aber jetzt schon herangetastet und hast deswegen auch diesen Einblick, was es für dich bedeutet, dass du dich da Männern gegenüber verraten hast. So, und jetzt sagst du, und das ist die Überleitung zur Spiritualität, ich beobachte heute auch, dass ich die Spiritualität dafür missbrauche, um scheinbar meinen Vater zu erreichen oder das Männliche, das ich anscheinend ausgrenze. Ja, das ist das Fatale an diesen Geschichten, dass haben wir solche Beziehungsnöte Männern oder Vätern gegenüber, dass wir natürlich dann auch ein Bild haben von, vor allem in unseren Kulturkreisen, von dem sogenannten Schöpfer. Gott ist dann auch ein männlicher Part und sich dem zu öffnen, versucht man dann natürlich, das ist auch ein Anreiz für viele, sich der Spiritualität zu öffnen, dass es da einen männlichen, in der Familie nicht erreichbaren Gott gegeben hat. Und dann hat man ihn im Außen wieder und arbeitet sich dann an ihm ab. Das merke ich dann immer, wenn sich jemand bei mir reibt oder mich versucht zu provozieren und so weiter oder Angst hat vor mir und all das. Da laufen dann diese ganzen Spiele auch ab. Aber es ist gut, dass sie ablaufen, dann kann man sie sehen und kann sie auch heilen. So. Also wichtig ist zu sehen, dass man mit so einem Thema versucht, mit allen Mitteln einen Vater und einen Mann und einen Gott und auch das Spirituelle zu erreichen. Und es ist gut, dann damit aufzuhören und zu schauen, was will ich eigentlich wirklich von der Spiritualität. Und davor ist es leider oft nötig, dass man seine persönlichen Geschichten erledigt, denn sonst ist man immer wieder in tiefen Tälern zu Hause oder unterwegs und hat dann das Gefühl, die Spiritualität ist daran schuld. Was nicht der Fall ist, weil eine gute Spiritualität liefert dir Lösungsmöglichkeiten, liefert dir Öffnungen und den Forscherdrang, wissen zu wollen, was läuft oder was dich daran hindert, zu sehen, dass du noch nicht aufgewacht bist. Denn um das Aufwachen geht es ja. Wir sind ja nicht ein Körper, wir sind auch nicht die Inhalte, wir sind nicht ein kleines Kind, was immer noch als Erwachsener in uns wirkt, sondern wir sind das, was frei ist von all dem. So, und das ist eine Qualität, die keine Not kennt und auch eigentlich keine Liebe, weil sie für sie ganz selbstverständlich ist, dass es diese Unterschiede nicht gibt. Deswegen muss man nicht dauernd betonen, dass Liebe ist. Aber es ist auch schön, jemand anderem mitzuteilen, dass man Zuneigung für sie oder ihn empfindet. Das ist eine tolle Qualität, wenn man das kann. Das kann man auf die verschiedensten Weisen tun. So, ja, um das dann abzuschließen, damit es rund ist mit diesem Thema, Delila, du hast es selber auch erwähnt und du weißt es ja auch von mir, dass ich das lehre, dass man, wenn man einen Vater hat, den man nicht erreichen kann, oder einen Gott hat, bei dem man das Gefühl hat, der bestraft mich und ich bin schuldig und er wird mich nicht anerkennen, das hängt damit zusammen, dass man von vornherein einen Widerstand gegen männliche Energie hat, also gegen den Vater und damit auch gegen die männliche Qualität von sich selbst, auch als Frau. Nur weil das so ist, dass die sogenannten, wir haben es ja vorhin gehört, Charaktereigenschaften sind von uns oder Prägungen sind, zeigt sich das natürlich dann in der Praxis durch den Vater und durch die Scheinbeziehung zu Gott. Gut, okay. Also ich habe jetzt aus meiner Sicht den Zettel abgearbeitet und habe jetzt Zeit für einen Drink aus der Flasche. Hallo Beautiful Monster, ich kenne dich ja noch vom letzten Mal. Du sagst, hallo, ich möchte mich herzlich bedanken für das wunderschöne Zusammentreffen hier. Ja, das ist schön, das zu hören. Ich danke auch allen, die da sind. Eine andere Haltung zu haben, als Danke zu sein für Qualität, ist ja auch nicht wirklich angebracht. Okay, ja, Nagas, du bedankst dich. Okay, und dann nochmal gute Rune, das heißt Bär. Danke für die Bestätigung. Ich war schon immer eher kopflastig und philosophiere gern. Ah, okay. Cool. Ja, das ist so, da kann man nichts machen. Und ist ja nicht falsch zu philosophieren. Wenn es zu kopflastig ist, dann ist es auch nicht Philosophie. Weil es ist ja die Lehre des Seins. Und Sein heißt nicht Denken. Und beziehungsweise nicht die Lehre, sondern die Liebe zum Sein oder zu dem, was man ist. Das ist, was Sophie ist. Philosophie ist dann wieder eine andere Geschichte, die dann zu viel den Kopf beansprucht. Aber warum nicht zwischendurch philosophieren? Über die Wahrheit philosophieren ist cool, wann immer man sich, egal in welcher Form, mit der Wahrheit beschäftigt, ist einfach cool. Ja, Ramona, du sagst erstmal danke für die Antwort, gefällt mir sehr gut. Habe Resonanz dazu. Kannst du bitte ein wenig über deine spirituelle Reise erzählen in diesem Leben? Da würde ich dich bitten, wenn du eine Frage hast, stelle sie mir. Das ist leichter, weil sonst ist der Chat jetzt vorbei mit der Erzählung der Reise von mir. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch und ist nicht ganz so wichtig, aus meiner Sicht jedenfalls. Hallo Ulrike, lieber Moni, in dem Buch Reise ins Nichts beschreibt Pia Troll ihre ichlosen Zustände als leere und öde und warum ziehen sich Verwirklichte manchmal erstmal zurück? Ja, das ist für den einen so, für den anderen so. Für mich gab es diese Leere und Öde nie, sondern es war immer voll, es war immer eine Qualität und es war nie die Verzweiflung, dass da, wenn man sich seiner Natur, seiner Identität widmet, dann nichts ist. Aber ich kann das verstehen, weil ich sehe, das sind dann einfach in diesen Zuständen noch zu viel Ich-Identität, die sich darüber beschwert, dass Anteile von dieser Ich-Identität da nicht mehr stattfinden. Das ist das, was man als leer, öde und auch als nichts bezeichnet. Man ist frustriert von dem Abtauchen von sich selbst oder von dem Verschwinden in der Meditation. Und das ist aber immer noch ein Anteil da, der noch nicht in Meditation ist, weshalb es nicht wirklich eine so tiefe Meditation ist, wie sie sein könnte, wenn nicht diese Interpretation und die Angst davor und das Unwohlsein bezüglich dessen, dass es scheinbar öde ist, so wirken würde. So, warum ziehen sich, fragst du jetzt, also wenn ich lose Zustände, und als Ergänzung nochmal, öde wären, dann wäre Verwirklichung öde. Okay? Und das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. So, damit waren diese Zustände nicht öde, sondern eben nur ein Frust, dass Anteile von mich nicht anwesend waren. Aber das habe ich jetzt schon ausgeführt. So, und warum ziehen sich Verwirklichte manchmal erstmal zurück? Naja, um das zu integrieren, diesen Schock vielleicht, wenn sie vorher noch nicht Klarheit hatten über ihre Natur oder ihre Identität, dass sie das erstmal verarbeiten müssen und dass dann auch Anteile hochkommen, die vorher noch nicht sichtbar waren oder hochkommen können, denen man sich dann widmet, indem man sie durchlaufen lässt und auch eben immer wieder bei sich ist und dann Zeit braucht dafür, sich nicht von anderen ablenken zu lassen. Und deswegen zieht man sich dann zurück, weil das die beste Form ist, die jetzt in dem Zustand, in dem man ist, jetzt stimmt. Hallo Mona. Nach meinem Empfinden schwinge ich recht hoch. Diese Resonanzen finde ich selten bei Menschen. Kann das sein? Und wie gehe ich damit um? Auch hier bei mir in meiner Schwingung bleiben? Ja, natürlich immer bei dir bleiben mit einem Fokus. Also nicht irgendwo hingehen und die anderen abscannen. Also das kannst du machen, indem du dann siehst, da sieht es nicht so gut aus wie bei mir. Also wie bei dir jetzt, meine ich. Aber das macht nicht viel Sinn, weil du begibst dich dann immer auch mit deiner Aufmerksamkeit in deren Feld und das zieht dich dann ein Stück weit runter. Registrieren ist gut, abchecken ist nicht immer stimmig. Wenn du es aus beruflichen Gründen brauchst, ist es eine andere Geschichte. So, ist gut, dass du hochschwingst. Das heißt, du müsst schon eigentlich einige Zeit in Meditation verbracht haben oder in Satsangs oder an heiligen Orten oder in dem heiligen Ort in dir selbst. Vielleicht musstest du auch gar nichts dafür tun, das gibt es auch. Ja, schätze die Qualität oder das Zusammensein mit anderen Menschen, das tust du ja, du bist ja jetzt hier. Wie gehst du damit um? Naja, begib dich eben in Szenarien, die so sind wie hier, wo du genährt bist, also wo möglicherweise noch mehr zu deiner hohen Schwingung dazukommt, sodass alles abtaucht, was du nicht bist. Das ist sinnvoll. Und zu einem Lehrer zu gehen, der das repräsentiert für dich, ist die schnellste Form der Verwirklichung. Also hat man oder ist man in einer hohen Schwingung, gilt es darauf zu achten, dass sie sich nicht reduziert. Bist du zu viel in der Auseinandersetzung mit allen möglichen Themen oder allen möglichen Menschen, versuchst sie zu bekehren, obwohl sie nicht offen sind und so weiter, dann reduzierst du auch deine Schwingung. Denn solange du sie noch nicht wirklich halten kannst, zerren andere an dir und du gibst dann und du hast dann nicht für dich. Und bevor man wirklich ausstrahlen kann für andere, ohne dass es einen runterzieht, braucht es eben eine gefestigte Qualität von in sich ruhen. Also immer wieder das bei sich sein. So, Nages. Im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch gibt es in Familienstellen den Ansatz, dass die Mutter sich entzieht und das Kind sich dann ersatzweise anbietet. Was denkst du darüber? Ja, das gibt es. Das ist aber nicht grundsätzlich der Fall. Aber es ist auch der Fall, dass sich Mütter sehenden Auges abwenden, weil sie froh sind, dass sie nicht diejenigen sind, die der Vater missbraucht. Ja, das gibt das. Daher ist es immer auch gut in der Aufarbeitung dieser Themen, sich die Rolle der Mutter in der Familie und dem Vater gegenüber und auch dir gegenüber anzuschauen. Häufig zeigt sich das in Form von Konfliktsituationen. Selbst wenn die Mutter happy ist, dass die Tochter die Leidtragende ist, gibt es dennoch Spannungen und Schuldzuweisung und Konflikte eben. Ja, da gilt es auch, diesen Anteil anzuschauen. Hilft immer, alle Perspektiven zu bedienen, weil man dann mehr Klarheit hat. Wissen wollen ist das Wesentliche. Und du bist gut dabei, du willst wissen. Und deswegen wirst du auch wissen. Na, du sagst nochmal nicht, dass jemand schuld wäre, sondern dass eine Art Ausgleich stattfindet. Das hat was mit Schuld zu tun, weil das Kind dann, wenn du das so meinst, sonst müsstest du es nochmal korrigieren, das Kind ja dann empfindet, was die Rolle der Mutter wäre und sie ein Ersatz dafür ist. Das ist ja immer beidseitig. Das ist nicht einseitig, dass die Mutter das machen kann und das Kind, und dem Kind geschieht das. Wenn es nicht diese Resonanz hätte, ginge das nicht. So, und damit fühlt sich das Kind ja auch schuldig. Und das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, dass das ein wichtiger Faktor ist im Gespräch mit Delilah. Dass man, obwohl man in der ohnmächtigen, in der missbrauchten Position ist, sich dafür schuldig fühlt, ist immer der Fall. Ramona, also gab es ein Ereignis, das dich bewegte, auf die Suche zu gehen? Welche Lehre hattest du? Wann war der Punkt, an dem die Suche gestoppt hat und es klar war? Fragen über Fragen. Ja, Fragen über Fragen. Das Ereignis, was mich bewegte, auf die Suche zu gehen, war eigentlich von Anfang an in meinem Leben der Fall, dass ich alles, was sich mir geboten habe, hinterfragt habe. Allem auch erstmal aus Prinzip widersprochen habe, was ich als eine sehr gute Haltung empfinde und immer auch weiter dann genutzt habe. Erstmal auch, bevor man irgendwas als gegeben hin- oder annimmt, einfach mal schon mal gleich die andere Seite anschauen. Und da bin ich auf die verrücktesten Sachen gekommen, die sich mir dann enthüllt haben und mir heute noch dienen in der Erforschung dessen, welches Problem jemand haben kann, der in Satsang kommt und glaubt, dass er noch ein Problem hat. Da hilft das sehr. So, das heißt also, das, was diese Welt ist, mit den Inhalten und der Sinnhaftigkeit und so weiter, der Glaubwürdigkeit und all das zu hinterfragen, das war von Anfang an immer so ganz zentral. Als es mir dann irgendwann mal in einer Partnerschaft nicht mehr gut ging oder mit uns nicht mehr so gut ging, beziehungsweise wir beide, dass sich in uns in beiden so ausgedrückt hat, dass die Energie nachgelassen hat und ständige Müdigkeit war, kam ich dann durch Empfehlung eines Mannes zu Reiki. Aber so, da es schon so lange her ist jetzt, vergesse ich vieles. Ich muss noch was vorausschicken. Also meine erste Erfahrung damit, wo ich gemerkt habe, hier geht irgendwas ab, das ist wirklich unglaublich, war, als ich in dieser Phase, wo es mir nicht so gut ging, von meiner Mutter den Tipp bekam, mal die 5 Tibeter zu machen. Und ich war damals auf der Reise nach Norddeutschland mit einem Assistenten. Ich habe damals in der Werbung gearbeitet, also war Werbefotograf und sehr häufig unterwegs. Und wir haben dann im Hotel übernachtet und am nächsten Morgen habe ich die 5 Tibeter mal gemacht. Und die bestehen ja aus 5 Übungen. Es gibt inzwischen ja auch mehr. Es gibt noch eine 6. und noch eine 7. Aber 5 Übungen, die man jeweils 21 Mal macht. Und die sind gar nicht wirklich so anstrengend. Aber ich war ziemlich platt, weil ich eben grundsätzlich wenig Energie hatte zu der Zeit. Und dann habe ich die Übung 3-mal gemacht, jede von denen, die eigentlich 21-mal gemacht werden sollen, nur 3-mal. Und dann habe ich weiter nichts gemerkt und dann saß ich beim Frühstück meinem Assistenten gegenüber und dann merkte ich, wie die Energie in mir hochstieg oder hochschoss. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier geht irgendwas ab, da muss ich weiter forschen. Und dann habe ich angefangen, eine Körpererforschung zu machen, sozusagen mit Clearings, mit Energiearbeit, mit Reiki und so weiter und so weiter und bis hin zu Tibetan Pulsing und habe da extrem viele Sitzungen gemacht, speziell bei Tibetan Pulsing, bin weit über 250, 280 glaube ich ungefähr waren es dann gekommen und ich habe immer gemerkt, okay, wenn ich über den Körper was erlöse, dann komme ich auch in andere Zustände, in andere Qualitäten. Und ja, das war das, was mich dazu animiert hat, weiterzugehen, auch zu sehen, auch in Familienaufstellungen dann, wie sehr man mit jemandem identifiziert ist in einer Aufstellung, obwohl es gar nicht der Vater oder die Mutter ist, um die es da geht, oder die Verwandten, sondern ein Stellvertreter, den man so ansieht, als wäre es wirklich der eigene Vater oder die eigene Mutter. Fand ich faszinierend. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen. So, und dann ging es auf die Suche und dann habe ich ein Energietraining gemacht. Ein Energietraining war dann bei Schülern, die damals Schüler von Michael Barnett waren, der ja ein Energiemeister ist. Und über diversen Umwegen kam ich dann auch zu ihm. Und das war dann meine Begegnung, nachdem ich allerdings, oh Mann, die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander. Also, bevor ich zu Michael Barnett kam, aber vorher war ich bei seinen Schülern. So, da hatte ich diese energetische Grundlage für das, was zentral ist, dass wir Energiewesen sind und wie sich das verhält in der Begegnung mit anderen und so weiter. Da fing das an. Dann bin ich nach ganz vielen Tibetan-Piling-Sessions von der Session-Giverin darauf aufmerksam gemacht worden. Hier in Frankfurt ist jemand, der gibt Satsang, das ist ein Amerikaner, der es erleuchtet. Ich finde, du solltest da mal hingehen. So, und das war der, der sich damals Samapa nannte, jetzt Soham. Und bei dem bin ich aufgetaucht. Und nachdem ich am ersten Abend da war, war ich total fasziniert, weil ich war vorher noch nie bei jemandem, der sich als verwirklicht oder erleuchtet bezeichnet hat. Und habe mich dann bei mir zu Hause hingesetzt und habe gemerkt, dass die Energie, die bei mir in seinem Satsang aufgestiegen ist, bis zum Hals, aber nicht weiter, dass ich das auch zu Hause selber machen konnte. Fand ich total cool. Und am nächsten Abend bin ich wieder hingegangen und irgendwann zwischendrin habe ich einfach aus dem Nichts gesagt, ich weiß genau, dass ich eines Tages erleuchtet sein werde. Ja, einfach so. Und in dem Moment hat er sich mir zugewandt und hat gesagt, du kannst es auch jetzt schon haben. Und in dem Moment bin ich aufgewacht. Ja. Am selben Tag war ich in der Bücherei und habe das Bild von Ramana als erste Mal gesehen auf einem Buch und habe gedacht, oh, das kaufe ich mir demnächst. Ja. Als ich zum Samapan oder Soham heute kam, stand genau dieses Buch auf dieses Bild neben ihm, was auf dem Buchtitel war. Fand ich cool. Ja, dann ging es los. Und dann kam ich zu Michael Barnett, habe da sehr viel Energiearbeit gelernt. Und irgendwann mal dann hat mir die Ishtar Deva, meine Partnerin, hat mir gesagt, ich soll auch mal zum Gaia gehen. Dann bin ich da hingegangen, obwohl ich ihn fürchterlich fand, als ich ihn ganz kurz mal auf einem Festival gesehen habe, wo er übersetzt hat, aber fand ich ihn grauenhaft. Und dann, naja, als sie dann in Urlaub fuhr und ich alleine war, habe ich gedacht, okay, dann fahre ich dann doch mal hin, weil ich immerhin ist meine Partnerin und auf den Rat höre ich schon. Dann fuhr ich hin und habe mich dann da vorne auf den Stuhl gesetzt und dann hat er mit mir diese Übung gemacht, die er mit fast jedem anderen auch damals machte. Und dann war es das. Plötzlich ist das aufgetaucht, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich das immer schon war, dass ich es immer schon wusste. Und das war's dann. Ja, also relativ unspektakulär, aber wirksam. Gut. Wann die Suche gestoppt hat, war dann natürlich dieser Moment, wo dann ganz klar war, das ist jetzt bleibend, da brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern, dass ich da bin oder da bleibe, sondern das ist jetzt so. So, ich hoffe, ich konnte dir was an Form von Antworten geben, was dir auch hilft oder dient. Was ich jedenfalls wichtig finde oder fand, war dann, nachdem ich bei Samapan dann aufgewacht bin, dann bin ich ja dann nicht gleich anschließend die Woche drauf in die Qualität gekommen, die sich nicht mehr ändert. Dass ich da gemerkt habe, wie wertvoll es ist, seinen Fokus, also seine Aufmerksamkeit da zu haben, wo das ist, was man selber ist. Also bei sich zu haben, bei der Qualität, die ja natürlich nicht bei sich selber, bei der Form aufhört, sondern nirgendwo nicht ist. Und das war für mich das Zentrale. Ich habe gesehen, okay, ich kann das jetzt nicht halten, wo ich gerade bin. Aufwachen ist passiert, genial. Aber halten kann ich es nicht, also muss ich schauen, dass ich meinen Fokus da halte. Und das ist für alle, weiß ich inzwischen, eben wichtig, dass sie eben nach dem Aufwachen, wenn die Ich-Idee noch nicht weggefallen ist, aktiv dabei bleiben müssen, ihren Fokus da zu halten. Okay, so, Beautiful Monster, jetzt muss man mal schauen. Ich komme da noch nicht hinterher, was du sagst oder meinst. Lieber Muni, was ist die Essenz von Sehnsucht? Wie kann es sein, dass ich sich sah, sogar Jahre danach eine anziehende Wirkung verspüre zu dieser Frau. Dass ich sogar Jahre danach eine anziehende Wirkung zu dieser Frau, zu welcher. Und Sehnsucht, das, was du jetzt als Sehnsucht beschreibst, bezieht sich ja jetzt nicht auf deine wahre Identität, sondern auf den Wunsch, mit einer Frau zusammen zu sein, richtig? Vielleicht bist du ja der Hermann, weil das kommt mir so ein bisschen so bekannt vor, weil da auch diese Anziehung über Jahre schon an eine Frau existiert, zu der es in Form einer Begegnung nicht wieder gekommen ist. Was ist die Essenz von Sehnsucht? Dass da eine Unerfülltheit ist in Bezug auf entweder eine Person oder die Wahrheit. Das ist die Essenz von Sehnsucht. Das ist etwas, was unerfüllt ist und was danach drängt, dass es sich erfüllt. Okay, Delilah, machen wir weiter. Wenn Bewusstheit nicht erreicht werden kann, sich auf das Bewusstsein auswirkt, ich tue mir schwer zu erkennen, wie es sein kann, dass man gut genug ist, wenn das Bewusstsein sich ständig verändert. Also du bist in jedem Fall gut genug. Aber das ist etwas, was du dir selber glauben musst, nicht mir. Das heißt, in dir muss diese Überzeugung, diese Gewissheit sein, ich bin gut genug für die Wahrheit, ich gestehe sie mir zu. Tust du das nicht, lebst du deinen Minderwert. Und mit Minderwert ist die Folge davon, sich nicht zu kennen. Also muss man den Minderwert erlösen, damit man sich kennen kann. Also muss man praktisch erlösen, dass man glaubt, dass man minderwertig ist, obwohl man es nicht ist. Okay, das ist das Prinzip. Das gilt es zu schaffen. So, schaffen kann man natürlich nichts, weil man ja nicht verantwortlich ist für das, was sich durch einen selber ausdrückt. Okay, damit sprechen wir jetzt davon, dass es toll ist, dass das passiert, dass du dich mit der Wahrheit beschäftigst und dass du auch dranbleibst und schaust, dass du die Aspekte auflöst, die dich daran hindern, die Wahrheit zu leben. Du bist gut genug, weil du so bist, wie du bist. Genau dieser Ausdruck ist der, der gewünscht war, sonst wärst du nicht so, wie du bist. Also gewünscht hat es niemand, aber so ist es nun mal gekommen. Das ganze Universum hat seinen Anteil daran, hat mitgewirkt, dass du das bist, was du jetzt bist. Also du bist ein perfekter Ausdruck. Es gilt nur, das zu erkennen. Und du hast in dir auch die perfekte Qualität, um dich als das zu erkennen, was du wirklich bist. Also nicht deine Form und nicht die Inhalte. Das ist ja die größte Dummheit, die man begehen kann, obwohl man ja nicht dumm ist, weil man nichts dafür kann, dass es so ist. Aber es erweist sich als ziemlich dumm, weil wir natürlich dann komplett an uns vorbeileben, wenn wir das so sehen, dass wir nur die Form und die Inhalte sind. Also du wirst nie zu den Inhalten und nie zu dieser Form. Aber in dieser Form eine andere Qualität auszudrücken als diese Inhalte, das ist unser Ziel. Also die Wahrheit auszudrücken. Die Wahrheit ist, du bist nicht minderwertig, du bist nicht falsch, du bist nicht ein Jemand, du bist Freiheit selbst. So, Bewusstsein ändert sich ständig. Das ist die Natur von Bewusstsein. Ständig in Bewegung zu sein und ständig nicht mit sich selbst identisch. Das ist der Unterschied zu der wahren Realität oder unserer Identität. Unsere Identität ist diese Qualität, die sich nie verändern kann, auch nie wird und die nicht vergänglich ist. So, aber diese Qualität von Bewusstsein, also das, was sich als Tendenzen in uns ausdrückt, das ist veränderlich und gibt uns aber auch die Möglichkeit, von den Ansichten, die wir und den Verhaltensweisen, die wir vorher hatten, Abstand zu nehmen und was ganz anderes auszudrücken, nämlich die andere Seite, die von Bewusstheit. Wenn das Bewusstsein nicht veränderbar wäre, sich nicht ständig verändern würde, würden wir immer da stehen bleiben. Und das wäre eine Katastrophe. Also sei froh, dass es so ist, dass sich das verändert. Aber widme dich dieser Qualität, sei da, wo das sieht, was sich verändert. Und das ist der Switch, um den es geht. Sei da, wo das ist, was sieht, dass sich alles ändert. Und dass dann Dinge auftauchen, die in der Form passieren, die du aber nicht bist, weil du das bist, was sieht, was sich ändert und was darin auftaucht. Und dass du siehst, es tauchen angenehme Aspekte auf, es tauchen unangenehme Aspekte auf, wen kümmert's? Es taucht was auf und wen kümmert's, wenn nichts auftaucht? Auch dich. So, das ist die Haltung, die dich von der Idee befreit, du müsstest irgendwas können oder machen, weil du machst nichts. Also du bist deswegen auch nicht in dem Dilemma, weil du irgendwas falsch gemacht hast, weil du eben nichts machst, weil du nicht bestimmst, was du tust, sondern es geschieht einfach. Jetzt frag mich nicht, warum ist es so, dass es ausgerechnet mir passiert? Weil das kann dir niemand beantworten. Also deswegen beantworte ich es gleich jetzt. Also, niemand ist falsch und du schon gar nicht. Ulrike, ja, du sagst danke für die Antwort bezüglich der Öde. Okay. Und Mona auch, okay. Susanne. Liebe Moni, kannst du was zur aktuellen Situation sagen? Was können wir für uns tun, um nicht bei dem Wahnsinn voll drin zu sein? Es gibt so viel schlimme Voraussagen und wenig Menschenkontakt. Ja, es gibt leider keine Ermunterung, eine andere Perspektive einzunehmen als die der Ohnmacht und Verzweiflung und dann der Wut. Das ist vielleicht dann die Energie, die das mit der Zeit kippen kann, was hier gerade passiert. Es ist sehr dramatisch und führt aber dazu, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir es positiv sehen, dass wir in uns die Resonanzen sehen, die auftauchen in Bezug zu dem, wie wir das bewältigen, was gerade ist. Also wie unsere innere Haltung ist, wie wir uns verhalten und so weiter. Das bringt unsere Tendenzen in uns selbst zum Vorschein. Das ist total wertvoll. So, und dann das sich anzuschauen, auflösen zu lassen und dann zu lernen, bei sich zu bleiben und mehr in sich zu ruhen. Denn wir als diejenigen, die meditieren, sind der Ruhepol und die Basis für die Veränderung oder die Möglichkeit der Veränderung von der gesamten Menschheit. Ich sehe es nicht, mich nicht als und uns nicht als Elite und Arroganz an, nach dem Motto, wir tragen was dazu bei, wir sind ganz toll und ohne uns geht alles unter. Das ist totaler Quatsch. Aber je mehr bewusst sind, je mehr nicht sich ständig damit beschäftigen, je mehr nicht ständig innerlich dagegen revoltieren und so weiter, aber trotzdem eine bewusste Position beziehen, umso mehr verändert sich das, was sich irgendwann verändern wird, aber so schnell leider nicht. Erstmal gehen wir jetzt durch ein Tal. So, und das, was hilft, ist bewusst zu sein, schau, wo du mit deiner Energie bist, schau, dass du dich nicht extrem aufregst und wenn du es tust, welche Ärger noch über wen oder was in deinem Leben nach wie vor ist, denn wir tragen ja immer die alten Lasten mit uns herum und denken, es wäre was Aktuelles. Das ist es ja nicht. Ja, und wir können sehen, wie es ist, wenn Menschen unbewusst sind und in dieser Phase sind wir. Der meiste Teil der Menschheit ist leider äußerst unbewusst und weit von Bewusstheit entfernt. Tut mir leid, dass ich jetzt auch nicht gerade zum Aufhellen deiner Stimmung beitragen kann, aber die Wahrheit ist für mich immer noch der wichtigste Faktor. Besser, man macht sich nichts vor. Es gibt ja auch Menschen, die ich auch kenne, die immer sagen, ja, es wird alles gut, alles ganz prima, weil das ist jetzt eine kurze Phase und dann wird es ganz prima werden alles. Da bin ich äußerst skeptisch. Gut. Nagels, du sagst noch mal etwas zur Schuld, dass du das so gemeint hast, dass es aus der absoluten Sicht mit der Schuld so ist, dass es eine gibt oder keine gibt. Es gibt ja ohnehin erstens mal keine. Wenn es eine gibt, dann hat man das Gefühl, dass man schuldig ist, ohne es zu sein. Und auf der absoluten Ebene gibt es überhaupt keine Perspektive zu irgendwas, weil die sich nicht auf irgendwas beziehen kann. Die bleibt immer im Frieden mit sich selbst, kann man sagen. Aber nimm es nicht wörtlich. Also Die Qualität, die wir wirklich sind, ist die Eigenschaftslosigkeit selbst. Da ist noch nicht mal Frieden. Aber die Wirkung, die es, die diese Identität auf uns hat, wenn wir da hinein geöffnet sind oder bei uns bleiben, ist Frieden, auch als eine von vielen Qualitäten. Beautiful Monster, was bedeutet wahre Männlichkeit für dich? Welche Essenzen würdest du nennen? Du meinst, welche Qualitäten? Naja, die Kraft, die Energie zu haben, für sich einzustehen, das ist in der Hauptsache das, und aktiv zu sein in der Umsetzung von Plänen und so weiter. Also diese Energie zu haben, für etwas zu gehen, das ist mehr diese männliche Qualität. Stabilität, Stärke, und Aktivität auch. Yvonne freut sich, hier zu sein, mit Herz, Diamant, und was andere kann ich nicht sehen. Delila, kann man Tibetan Piling auch selber machen oder braucht man da jemand anderes? Leider kann man das nicht mit sich selber machen. Man braucht da jemand anderen, weil es eine Technik ist, die den Puls, deswegen heißt es Tibetan Pulsing, Puls von Puls, oder Puls von Pulsing, 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 Pulsing. Also Pulsing heißt, dass man den Puls dazu nutzt, um zwei Punkte im System miteinander zu verbinden, die dann dafür sorgen, dass zwischen den beiden Punkten die Spannungen im Nervensystem aufgelöst werden oder die Blockaden aufgelöst werden. Dafür gibt es aber auch Techniken, die nicht so komplex sind. Das ist eine recht komplexe Angelegenheit. Und man braucht auch einige Sessions davon. Das basiert meistens auf Organen. Also so, da ist dann auch zum Beispiel die Haut ein Organ und Leber, Milz, Galle und Blase und auch. Und auch die Arme sind dann und die Beine sind ein Organ. Dafür braucht man jeweils 12 Sessions. Das ist kostenintensiv und auch sehr intensiv. Da kann man natürlich seinen ganzen Körper systematisch durcharbeiten. Aber es gibt dann auch zur Vorbereitung auf diese Sitzung Pumping. Das heißt, da arbeitet man mit der Sexenergie, mit der Bewegung des Beckens bei einem Partner, um ihn dann für diese Energien zu öffnen. Also es ist eine intime Arbeit, sehr intensiv, nicht für jeden. Muss man ausprobieren. Und es gibt leider in Deutschland nicht mehr so viele, die das anbieten. So, jetzt fragst du nochmal, Delila, für was gibt es Erinnerungen? Naja, damit du einigermaßen funktionieren kannst. Ansonsten sind sie in vielerlei Hinsicht hinderlich, aber wären sie nicht da, könnten wir viele Aspekte, die bei uns im Verborgenen, im Unterbewussten oder im Unbewussten sind, auch nicht für uns sehen und auflösen. Also insofern sind sie einerseits dann Verhinderung, wenn sie eben dieselben Verhaltensweisen in uns bewirken, die uns einschränken. Aber sie sind auch natürlich dann eine Hilfe, wenn eine Öffnung in uns ist, die es uns ermöglicht, uns damit auseinanderzusetzen. Dafür ist es total wertvoll. Hallo Jutta, lieber Moni, im Schlaf sind wir nichts ohne Wahrnehmung und am Tag sind wir auch nichts, nur mit Wahrnehmung in einer Form. Werden wir quasi gelebt? Naja, so viel würde ich dir gar nicht zugestehen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen gemein ist, aber es ist die Wahrheit. Du bist noch nicht mal Wahrnehmung, du bist das Gewahrsein. Also Wahrnehmung ist nach meiner Definition von Wahrnehmung, dass man schon mit dem, was wahrgenommen oder gesehen ist, dessen man sich gewahr ist, ist das schon so verändert, dass es der eigenen Sichtweise entspricht. Und das ist noch nicht mal der Fall. Also, im Schlaf ist natürlich noch ein Anteil von dir da. Und am Tag sieht es so aus, als wäre viel Anteil von dir da, aber es sind alles nur Ausdrucksformen, die als ein Mechanismus wirken. Insofern könntest du sagen, aus dieser Perspektive, wir werden gelebt, weil wir es nicht selber bestimmen. Ja, das ist wahr. Aber es ist keine Qualität da, aber davon gehe ich aus, dass du das auch so siehst, die uns jetzt dominiert oder will, dass wir so oder so sind. Das ist nicht der Fall. Wir sind durch die Prägungen, mit denen wir hier aufgetaucht sind, natürlich dazu verurteilt, dass wir in bestimmter Weise, eben durch diese Vorgaben, auf ganz bestimmte Erfahrungen, die wir machen, reagieren, damit umgehen, sie dann mit der Zeit automatisieren, perfektionieren und dann wiederholen. Und das heißt, es besteht eigentlich gar nicht die Wahl, abgesehen davon, dass es keine Instanz in uns gibt, die denken kann oder bestimmen kann, sondern wir vollziehen immer nur nach. Also wenn etwas gewesen ist, sagen wir, das habe ich jetzt gerade bestimmt oder ich habe jetzt gerade das gemacht. Oder wenn es ein scheinbarer Fehler war, ich habe was falsch gemacht. Aber das ist nicht der Fall, weil wir eben an keiner Entscheidung selbst beteiligt sind, sondern eben, wie gesagt, nur mitbekommen, was schon entschieden wurde und dann taucht es in uns als Information auf und wir nennen das einen Gedanken. So, aber was das alles aussagt, ist, dass wir, weil verschiedene Verhaltensweisen in uns sich festgesetzt haben, wir dann die ganze Zeit in diesem Programm laufen, wenn ein bestimmter Umstand auftaucht, dann wirkt diese Energie, wenn ein anderer auftaucht, jene Energie. Manchmal mischen sie sich, manchmal ist ein Aspekt von der einen Energie zusammen mit der anderen da, dann verhalten wir uns scheinbar anders bestimmt oder als würden wir es bestimmen. Aber tatsächlich ist es immer ein Automatismus. Und das ist hart für viele Menschen, die das hören. Aber wer sich selbst beobachtet, kommt zu demselben Schluss. Wer sich nicht beobachtet, der wird natürlich gerne dabei bleiben, dass er bestimmt, was er tut. Aber das hat zur Folge, dass man eben dann auch glaubt, dass man falsch ist und schuldig ist oder nicht richtig ist und dann nicht weiß, wie man es hinbekommt. Und denn wenn man es hinbekommen könnte, dann würde ich gehe jetzt einfach mal zur nächsten Frage von Patrick über, der jetzt fragt, wie macht man das, wie sieht dieses Fokushalten in der Praxis aus, dann widmet man sich seiner Natur und öffnet sich. Aber auch das ist ein Geschehen, was passiert. Das ist nicht, was du bestimmst. Aber wie sieht dieser Fokus aus? Der Fokus sieht so aus, dass du dir dessen bewusst bist, was du bist. Das ist das Grundprinzip. Und dafür gibt es verschiedenste Methoden. Es gibt das Wer bin ich? Also die Frage sich zu stellen, wer bin ich? Und dann mit dem Ich zu verweilen oder eben das Ich bin oder ins Herz zu gehen oder sich zu öffnen dem, was man ist, nämlich dieser wahren Identität, sich einfach zu öffnen. So einfach ist das, weil wir wissen, tief in uns drin wissen wir ja, wer wir sind. Sonst könnten wir uns ja nicht irgendwann mal als das erkennen. Also dieses Wissen ist da. Wir müssen uns nur einfach von den Aspekten lösen, die uns davon abhalten, dass wir dieses Wissen in uns zum Vorschein bringen. So, und dann sieht es natürlich jetzt auch so aus, deswegen die Überleitung gleich zu deinem Thema, als könnten wir konsequent den Fokus halten. Das ist auch ein Automatismus, der davon abhängt, welche Energie in dir gerade wirkt oder oben ist. Und das ist dann entweder der Fokus auf das, was du bist, oder das in dir ruhen, oder die Ablenkung, das alte Programm. Alex Anders, was weißt du über die 7er Priesterschaft? Zum Glück weiß ich darüber nichts, glaube ich, zum Glück. Aber ich weiß nichts darüber. Nages, du hattest vorhin etwas über die Ablehnung der männlichen Anteile gesagt. Kann es sein, dass Menschen sich Gott der jeweiligen Vorstellung entsprechend unterwerfen und ein frommes Leben führen. Ja, natürlich. Das kann nicht nur so sein, sondern das ist so. Das ist so. Jeder, der einen Gott für sich reklamiert, lebt das Prinzip, das da vertreten wird. Und dann geht es weiter. Ihre eigenen männlichen Anteile aber ablehnen, das ist wahr. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Christenglauben bezieht, also auch nicht leben und durch ihre Frömmigkeit bzw. Gehorsam verzweifelt versuchen, Gott bzw. den Vater zu erreichen. Ja, natürlich. Manche geißeln sich ja dann, was ja dem entspricht, was das Kindheitsmuster ist, dass man von Gott gesehen werden will, weil man sich geißelt und weil man auch sagt, ich bin falsch, ich bin schuldig, was zu dieser Lehre ja gehört. Deswegen gehört zu dieser Lehre des Christentums natürlich, ich bin jemand. Es gehört auch zu der Lehre des Buddhistentums, ich bin jemand, weil da ganz viel Tun der Fall ist. Es gehört zur Lehre des Islam, ich bin jemand, weil man nicht nur sich selber, sondern auch andere bekehren muss und so weiter. Also ja, da ist immer in dieser Beziehungsstruktur zu Gott immer auch die Projektion der Vatergeschichte, die man hat. Genau da zeigt sie sich wieder. Deswegen ist es immer auch relativ leicht rauszufinden, wenn jemand diese Problematik hat mit Gott, mit seinem Vater, dann hat er sie auch mit Gott. Dann geht es nur, sie zu zeigen oder sie bewusst zu machen. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber auch nicht schwierig. Okay, mega inspirierend, sagst du. Vielen, vielen Dank. Sehr bereichernd. Sehr lebendig und interessant. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Ich-Gefühl und einer Ich-Idee? Nein, das Ich-Gefühl ist das der Ich-Idee. Das heißt, da wird die Ich-Idee gefühlt als ein Ich. Wenn man zum Beispiel sich die Frage stellt, wer bin ich, ist ja das Prinzip, sich dann bei dem Ich aufzuhalten. Denn man will ja wissen, was das Ich ist. Dann hält man sich dort auf, ist dann gleichzeitig sozusagen bei der Ich-Idee, weil es ist ja nur eine Idee, dass es ein Ich gibt. Aber dass es bewusst wird, dass es eine Idee nur ist, weiß man dann, wenn man eben in dieser Frage ruht, bei dem Ich bleibt und dann für sich irgendwann, wenn es die Gnade so will oder es so angelegt ist, enthüllt, es gibt dieses Ich ja gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht da, deswegen heißt es Ich-Idee. So, und daher ist jedes Ich, egal wie ernst man es nimmt, immer nur eine Ich-Idee, weil es in niemandem ein Ich gibt. Außer das große Ich, unserer wahren Identität, das jeder ja ist, zu dem man dann auch getrost Ich sagen kann. Ah, die Ludmilla, du bist wieder da. Schön, ja, ich erinnere mich an dich vom letzten Mal. Du sagst, hallo lieber Muni, so schön dich zu hören, zu sehen, zu fühlen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist für mich auch immer wie Nektar, mit euch zu sein. Das ist einfach immer eine tolle Qualität, mit jemandem zusammen zu sein, der sich der Wahrheit stellt, öffnet, mit ihr auseinandersetzt. Genial. Susanne, danke für die Antwort. Ja, die Wahrheit ist wichtig. Kann man sich vorbereiten? Lebensmittel, stromlos leben, auswandern? Mein Kopf kann von diesen Fragen nicht loslassen. Auch vergiss es, das macht dir keine Dramen aus etwas, was noch kein Drama ist. Bereite dich auf die Verwirklichung vor, das würde ich dir empfehlen, in jedem Fall. Sie kann in jedem Fall passieren. Und was ist, wenn du nicht damit rechnest? Also das ist dann vollkommen wurscht, ob du damit rechnest oder nicht, weil in dem Moment bist du nur high oder happy oder wie auch immer in einer stimmigen Qualität, die du vorher so nicht kanntest. Also darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Aber bereite dich vor im Sinne von, tu dein Bestes in Form der Öffnung in das, was du bist. Das ist immer genial. Besser kann man sich auf nichts vorbereiten. Und du wirst dann, egal was im Außen passiert, wirst du dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Also das ist ganz sicher. Je bewusster du bist, desto mehr bist du in der Lage, dann mit dem stimmig zu sein, was gerade auftaucht. Jutta, ich lege mich mittags immer eine Stunde auf den Boden in der Stille. Oft ist dann alles im Licht und der Körper ist Licht und auch bewegende Lichtformen in den Augen. Was ist das für ein Zustand? Na, der von wunderschöner Entspannung und es dir gut gehen lassen. Es gibt keine Definition für diese Art Zustand, außer dass es toll ist, dass du dir das gönnst und dass dann wohl, wenn du das ja im Blick hast, deine Tendenzen Feierabend haben in dieser Zeit, zumindest in dieser Stunde, und das ist genial. Also Glückwunsch, immer weiter so. Das ist Meditation, und die Lichtphänomene, die dann auftauchen, sieh sie einfach als eine Erhöhung deiner Schwingung, die aus dir selbst heraus geschieht. Ja. Das ist nichts anderes. Das, was du da siehst, ist ja nicht wirklich so. Es ist nicht wirklich Licht, sondern es ist das, was du bist, was sich durch dich hindurch was durch dich hindurch schimmert und dir ins Gewahrsein kommt oder in deinem Gewahrsein auftaucht. Ist alles gut. Delila, wenn wir Freiheit sind, will dann der Automatismus frei werden? Nein, der Automatismus wird dazu gezwungen, frei sein werden zu wollen. Dann, sonst hätten wir keinen Mechanismus, keinen Automatismus mehr, der ein Mechanismus ist. Dann hätten wir ja doch wieder eine Bestimmungsinstanz, die wir nicht haben. Okay. Und dann Patrick und Susanne bedanken sich und jetzt gute Rune. Wie kommt es, dass sich einige Personen in verschiedenen Bereichen, etwa bei mir, Philosophie, Tanz, Musik, genau das ausdrücken, was in mir ist, ich jedoch zu diesen keinen Zugang zu haben scheine? Ja, gute Frage. Das ist daher, weil jeder von uns prinzipiell ein Energiefeld ist, ein Ausdruck von Energie. Und diese Energie ist eine Information, die in Resonanz kommt mit der Energie von anderen Menschen, die auch eben ihren Ausdruck mit sich tragen. Und alles durchdringt sich ja gegenseitig. Dein Energiefeld durchdringt ja das ganze Universum, ob verwirklicht oder nicht. Und so ist es mit den anderen auch. Das heißt, wir sind ständig in einem Energiefeld, wo andere auch noch daran teilhaben. Und dann machen wir zum Glück zwischendurch auch so einen Chat wie hier, sodass wir dann mehr unter uns sind und mehr diese Energie dominant ist, die ein anderes Interesse hat, als nur zu funktionieren. Und diese Energie, dieses Energiefeld teilt sich uns mit, indem wir zum Beispiel bestimmte Empfindungen haben, die wir als positiv oder negativ bewerten, ja oder nein haben, dann etwas wollen oder nicht wollen und so weiter. Uns teilt sie auch, sich auch anderen Menschen mit, die sich uns gegenüber dann entsprechend verhalten. Also dann eventuell sogar zu Übertretungen eingeladen werden, wenn du eine Energie hast von Opfersein. Das sind einfach Energien, die da tanzen und sind auch die Qualitäten, die uns als Mensch die ganze Zeit steuern, in Anführungsstrichen. Ist niemand da, der uns steuert, aber die Energien haben diese Wirkung auf uns. Daher sind diese Eigenschaften, mit denen wir hier auftauchen, in dieser Form so wesentlich. Wenn du da eine gute Basis hast, musst du dich nicht mit Dingen identifizieren, die du später loswerden musst. Hast du sie nicht, musst du dich dann damit auseinandersetzen und so weiter und so weiter. Aber alles bestimmt Energie. Nagels, ist Neid mit dem Minderwert verbunden? Ja, ist ein Ausdruck von Minderwert. Man gönnt anderen etwas nicht. Es weist aber darauf hin, dass man es sich selber nicht gönnt. Das ist dann der Anteil von Minderwert. Beautiful Monster, ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich auf das nächste Zusammentreffen. Ja, cool. Schön. Alex Anders, zum Glück glaubst du nichts, aber weißt nichts zu wissen. Tja, wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn du es mir erklärst, habe ich vielleicht eine Chance. Nagels, ja, sehr gerne. Ja. Okay, ich bedanke mich für euer Hiersein, für diesen Live-Chat. Danke für die Fragen, aber vor allem auch für eure reine Anwesenheit. Hat mir sehr viel Freude gemacht, ich hoffe euch auch und ich glaube, in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Danke fürs Herzsein. Wer gerne außerhalb dieses Live-Chats mit uns im Satsang sein will, kann das gerne auch jeden Samstag tun. Das sind wir, solange diese Pandemie uns im Griff hat, online zusammen. Allerdings gegen eine Gebühr und alles darüber könnt ihr gerne der Website entnehmen. Und ich wünsche euch, egal in welcher Form wir uns sehen oder nicht sehen, wünsche ich euch eine gute Zeit mit euch selbst, das ist das Zentrale. Nochmals vielen Dank.